Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Tag.
Der normale Buchmessenbesucher, der ist nicht der Adressat dieser Veranstaltung dort. Götz Kubitschek macht für seine eigene Crowd eine Veranstaltung, da werden Bücher präsentiert. Da sind die Rezipienten sozusagen sehr klar.
So der Rechtsextremismus-Experte David Begrich über eine Gegenveranstaltung zur Leipziger Buchmesse. In Halle an der Saale trafen sich gestern rechtsorientierte Verlage, dazu gleich ein Bericht. Außerdem schauen wir nach Gent, wo die brutale Kolonialvergangenheit des belgischen Staates nun auch das Theater interessiert. Und in Krefeld wurden heute zwei bedeutende Bauhausvillen wieder eröffnet. Auch darüber sprechen wir in dieser Ausgabe von Kultur heute. Zuerst aber zu einer Oper, die, obwohl von Giacomo Puccini komponiert, eher selten gespielt wird, vielleicht weil die großen, dramatischen und eingängigen Arien fehlen. Auch das Setting ist modern und eher untypisch für einen Opernstoff, denn wir sind in Kalifornien zur Zeit des Goldrauschs. Hollywood, Sonne, Strände und Luxus sind da noch nicht zu ahnen. Im Jahr 1848, als der Goldrausch begann, war Kalifornien eine öde, dreckige Wüste, in der sich abertausende Menschen Hoffnungen auf ein besseres Leben, vielleicht sogar auf das ganz große Glück machten und meist scheiterten. Der Dramatiker David Belasco beschrieb diesen Goldrausch in seinem Stück The Girl of the Golden West, das wiederum Puccini als Vorlage für seine Oper La Fanciulla del West diente. Das poetische Fanciulla für Mädchen übrigens und nicht Ragazze. Für die Bayerische Staatsoper hat nun Filmregisseur Andreas Dresen Puccinis Oper inszeniert. Seine zweite Arbeit in München. Jörn Florian Fuchs, Sie waren gestern Abend bei der Premiere dabei. Andreas Dresen ist ja als Filmemacher Realist mit einem großen Gespür für die eher versteckte Poesie. War das auch seine Herangehensweise bei La Fanciulla del West?
Ja, das ist eine fast 1:1 Umsetzung des Stücks, des Librettos und auch der Partitur. Andreas Dresen hat jetzt keine besonders neuartigen, aufregenden Bildideen. Das finde ich aber in diesem Fall auch recht gut. Wobei er sich laut Programmheft und auch laut einem Filmchen, das man sehen kann im Foyer des Nationaltheaters, von einem Film von Michael Glavoga inspirieren hat lassen, wo es also um Arbeiter geht, die in sehr prekären Bedingungen arbeiten, schuften, malochen. Und diese Atmosphäre des ausgebeuteten Arbeiters, das sieht man auf der Bühne in sehr düsteren Bildern. Ganz am Anfang sieht das so ein bisschen aus wie die Oper aus einem Totenhaus von Leos Janáček. Eine Männergesellschaft, die über- und unterfordert ist. Überfordert, weil sie eben sehr viel arbeiten muss, und unterfordert, weil sie wenig Freizeitvergnügen hat. Und da ist dann die Wirtin Mini eine schöne Abwechslung. Man spielt auch ein bisschen Karten, es gibt einige Raufereien. Also diese düstere und etwas triste Atmosphäre durchzieht eigentlich den ganzen Abend. Im zweiten Teil des Abends sieht man das Zimmer von Mini dann sehr, sehr klein, ist dieser Raum sehr eng und mit wenig Mobiliar. Und ja, auf den Punkt gebracht, szenisch ist das eine ganz konzentrierte 1:1 Übersetzung des Stücks.
Sie sagten es gerade schon, das ist eine Männergesellschaft. Mini ist die einzige Frau in dieser Männerdomäne. Sie liest den Männern einerseits aus der Bibel vor, die lauschen ihr auch doch sehr aufmerksam. Andererseits sind diese Männer ja auch eine Bedrohung. Sie muss sich auch gegen sie verteidigen. Was ist ihre Rolle und was sieht Dresen in ihr?
Ja, das ist wirklich diese Vielschichtigkeit. Zerrissenheit kann man zunächst gar nicht sagen, weil sich Mini auch toll dargestellt und toll gesungen von Anja Campe durchaus in dieser Gesellschaft wohlfühlt, auch als Bewahrerin des Goldes, auf das sie ja aufpasst. Es geht ja um die Goldschürfer, und das ist hier vielleicht jetzt in dieser Inszenierung ein bisschen Bergbau oder so, aber da gibt es offenbar auch Schätze, auf die man aufpasst. Und Mini ist sehr resolut, genießt das Ganze, bis dann eben dieser Verbrecher Dick Johnson in ihr Leben tritt und sie sich dann nach einigem Hin und Her ja doch verliebt, und es ist die große Liebe. Dann kommt diese Zerrissenheit dieser Figur sehr gut raus. Andreas Dresen lässt das Anja Campe auch wirklich toll spielen. Sie kann szenisch sehr gut das Ganze ausagieren. Aber wir hören mal rein, unbedingt, wie das geklungen hat gestern Abend, diese opulenten Klangräusche. Ja, da ist sehr, sehr viel raus, wirklich an diesem Abend auch im Orchester, aber dann auch auf der Bühne. Der Schluss ist offen. Es ist nicht ganz klar, ob die beiden dann in eine gute Zukunft gehen. Sie sind vor dem Vorhang. Und das ist insofern auch ganz gut, weil es diesen Kitschschluss gibt, den ja doch Puccini da geschaffen hat, nämlich ein wirklich reines, ungebrochenes Happy End. Das wird hier ein bisschen gebrochen, ohne dass es aber jetzt irgendwie ganz zu düster aussieht. Und im Übrigen ist auch die gesamte Münchner Besetzung, also die Counterparts von Mini, sind exzellent besetzt, vor allen Dingen Brandon Jovanovic als Dick Johnson, dieser Verbrecher eben, und John Lundgren als Jack Rance, der Sheriff, der auch in diese Mini verliebt ist, aber am Schluss doch klein beigeben muss.
La Fanciulla del West, das ist eine von Puccinis späteren Opern, ohne die groß angelegten Arien, die man ja sonst von ihm kennt, sondern mit mehr Blick vielleicht auf eine musikalische Deutung als Ganzes. Und sie wurde in München wirklich sehr lange nicht gespielt. Mhm. Trotzdem ein Erfolg. Das hört sich ja auch so an, als ob es da sehr viele Bezüge auch zum Heute gibt.
Ja, und wenn man das so ein bisschen heutig oder ein bisschen zeitlos gleichzeitig inszeniert, klappt das. Musikalisch dirigiert das Staatsorchester von James Gaffigan. Fulminant, da sind dann die Brüche der Partitur und auch das Ungewohnte von der Form, dass es eben die großen Arien nicht gibt, sondern dass es immer wieder ein schneller Wechsel von musikalischen Farben ist. Das ist sehr, sehr gut herausgearbeitet, manchmal fast herausgemeißelt, dann wird es auch sehr laut. Aber ich finde es eine wirklich rundum gelungene Produktion, die auch absolut repertoiretauglich ist und in anderer Besetzung so auch einige Jahre sicher weitergespielt werden kann.
Sagt Jörn Florian Fuchs über Andreas Dresens Inszenierung der Oper La Fanciulla del West von Giacomo Puccini an der Bayerischen Staatsoper in München. Werkstatt Europa, so war eine Veranstaltung betitelt, die gestern in Halle an der Saale stattfand. Das klingt ja erstmal nach durchaus positiven Überlegungen zu Europa. Gedacht war es aber als Gegenveranstaltung zur Leipziger Buchmesse, die nächste Woche beginnt. Getroffen haben sich in Halle Verlage wie Antaios oder Manuscriptum, Verlage also, die zum identitären Spektrum gehören, das sich fast unisono gegen die Europäische Union stellt. Auch die Initiative 1% war vor Ort, die sich laut Eigenauskunft als Deutschlands größtes patriotisches Bürgernetzwerk begreift. Der Auslöser für diese Gegenbuchmesse könnten die Diskussionen um rechte Verlage auf den renommierten Buchmessen gewesen sein, in Frankfurt und Leipzig, ob diese dort überhaupt vertreten sein sollen und wenn ja, wo man sie platziert. In Halle an der Saale wollte man von vornherein unter sich sein. Das machte schon der Veranstaltungsort klar. Identitäre haben im Frühjahr 2017 ein rechtes Hausprojekt in Halle gegründet und unter Mithilfe der Titurell-Stiftung ein Haus gekauft, das als Zentrum der Identitären gilt. Hier fand also dieser Verlagstag statt, den unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt Christoph Richter besucht hat.
An einem von Farbbeuteln verdreckten Gebäude in der Adam-Kuckhoff-Straße im Hallenser Univiertel, dem Hausprojekt der Identitären Bewegung, hängt ein großes Banner. Werkstatt Europa steht drauf. Eine Veranstaltung, in der gegen eine weltoffene liberale Gesellschaft Stimmung gemacht wird. Gedacht als Gegenprogramm zur Leipziger Buchmesse. Diverse Verlage mit einem völkisch-nationalistischen, geschichtsrevisionistischen Verlagsprogramm sind nach Halle gekommen. Der Antaios Verlag, Manuscriptum, Jung Europa und Renovamen. In einem kleinen dunklen Raum im Erdgeschoss der sogenannten patriotischen Bar haben sie ihre Stände aufgebaut. Journalisten mag man überhaupt nicht. Nach nur einem kurzen Moment werden wir von Verleger Götz Kubitschek des Hauses verwiesen.
Herr Richter vom Deutschlandfunk, ich glaube, sollte er draußen bleiben. Ne? Hm.
Kubitschek ist sowas wie der geheime Hausherr des Hallenser Hausprojekts der Identitären Bewegung und Veranstalter der rechten Buchmesse. Die New York Times nennt Kubitschek den Godfather der Rechtsintellektuellen. Warum er mit seinem Verlag Antaios nicht auf der Leipziger Buchmesse vertreten ist, warum er seinen geplanten Standort erst Mitte Februar abgesagt hat, warum er eine Art Buchmesse mit Publikationen aus dem identitären Umfeld auf die Beine stellt, Fragen, die er alle nicht beantworten will.
Sie drehen es eh, wie Sie wollen, also habe ich jetzt kein großes Interesse.
Bundesweites Aufsehen erlangt Kubitschek 2017. Das in seinem Verlag erschienene Bändchen Finis Germania des Historikers Rolf-Peter Sieferle stand für kurze Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ein Text, der von Kritikern als reaktionär, rechtsradikal, geschichtsrevisionistisch beschrieben wird. Einer der weiteren Gastgeber der rechten Buchmesse ist Philipp Stein, Kopf des rechten Netzwerks 1%, Inhaber des Dresdner Jung Europa Verlags. Eine Edition, die sich einen Namen mit Büchern französischer neurechter Vordenker gemacht hat, wie beispielsweise Alain de Benoist. Auf der Gegenbuchmesse in Halle sind allerdings nur die eigenen Fans willkommen. Fremden Besuchern bleibt die Tür verschlossen.
Der normale Buchmessenbesucher, der ist nicht der Adressat dieser Veranstaltung dort. Götz Kubitschek macht für seine eigene Crowd eine Veranstaltung, da werden Bücher präsentiert. Da sind die Rezipienten sozusagen sehr klar.
Erläutert der Magdeburger Rechtsextremismus-Experte David Begrich. Die rechte Buchmesse, die unter dem Titel Werkstatt Europa firmiert, sei letztlich eine Veranstaltung von der Szene für die Szene. Und das Krawallpotenzial rechter Verlage auf Buchmessen sei erschöpft, sagt Begrich, weshalb man dieses Jahr zeitgleich zur Leipziger Buchmesse wohl das Format einer rechten Buchmesse in Halle gewählt habe, so Begrich weiter. Zur Erinnerung, der Auftritt von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke auf dem Stand des Antaios-Verlages sorgte 2017 während der Frankfurter Buchmesse für handfeste Tumulte. Letztes Jahr hat Götz Kubitschek den Verkauf des eigenen Verlages verkündet, eine Lüge, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Aktionen dieser Art, ergänzt Rechtsextremismus-Experte Begrich, könne man nicht beliebig wiederholen, es gäbe schlicht ein Abnutzungseffekt.
Das Storytelling ist auserzählt. Die Provokation ist nicht mehr steigerungsfähig und deshalb hat man offenkundig den Schluss daraus gezogen. Wenden wir uns doch lieber konzentriert an unser Zielpublikum und das finden wir bei den Identitären.
Gegen den Auftritt rechter Verlage in Halle hat am Samstag ein breites Bürgerbündnis mobil gemacht. Veranstaltet wurde eine Art kleines Volksfest mit Reden, einer Lesung, Musik, Kaffee und Kuchen. Gekommen sind im Laufe des Tages etwa 300 bis 400 Menschen, darunter auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete von der SPD und den Linken. Auch der parteilose Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat das bunte Treiben besucht. Er ist unglücklich, sagt er, dass die rechte Buchmesse gerade in Halle an der Saale stattfindet.
Ja, die Stadt vertritt nach wie vor das bunte Leben, das freie Leben und keine extremistischen Positionen, so wie das die Identitären machen.
Die rechte Buchmesse in Halle, keine offene Veranstaltung. Auch hat sich das Haus der Identitären Bewegung in der Adam-Kuckhoff-Straße nicht als offenes Nachbarschaftsprojekt präsentiert, wie man es gerne verstanden haben will. Ganz im Gegenteil, die Leseratte, der Lesebegeisterte, die Interessierten von nebenan, sie alle waren nicht willkommen.
Christoph Richter über den Verlagstag der Identitären, der gestern in Halle an der Saale stattfand. Das Zentrum des Bauhauses, dessen 100. Jubiläum am 1. April ansteht, lag im Osten, mit Weimar, Dessau und Berlin, mit den drei Städten also, an denen die Schule hintereinander Standorte hatte. Und auch wenn das Land Nordrhein-Westfalen mit eigenen Veranstaltungen zum Bauhaus im Westen zeigen möchte, dass es mitspielt im Jubiläumsjahr, gibt es eigentlich nur wenige Gebäude, die einen direkten Bezug zur von Walter Gropius gegründeten Lehranstalt hatten. Zu diesen Gebäuden zählen die beiden Villen Haus Esters und Haus Lange in Krefeld, geplant und gebaut von Ludwig Mies van der Rohe Ende der 1920er Jahre, kurz bevor er Direktor des Bauhauses wurde. Und auch wenn die Bauherren Hermann Lange und Josef Esters, Industrielle aus der Textilbranche, eigene Vorstellungen beim Bau umsetzten, gelten diese beiden Villen doch als Ikonen der Bauhausarchitektur und sind seit heute, nach zweijähriger Sanierung, wieder für das Publikum geöffnet. Nicht als Museum, wofür sie seit einigen Jahrzehnten eigentlich genutzt werden, sondern die Gebäude stehen selbst im Mittelpunkt. Für Kultur heute konnte Jörg Biesler Haus Esters und Haus Lange vorab besichtigen. Es geht also zur Eröffnung um die Architektur. Was macht denn diese Häuser aus?
Man sieht heute noch, wie modern die Häuser damals waren, also 1929, als sie eröffnet wurden, den Bauherren übergeben. Denn noch immer gibt es kaum Gebäude in der Umgebung, die ein Flachdach haben. Und man sieht hier schon, dass Industriebautechniken von Mies van der Rohe auch übertragen wurden hier in die Villenarchitektur. Man muss sagen, es sind sehr, sehr große Villen, luxuriöse Villen mit viel Raum, vor allen Dingen im Erdgeschoss. Es gibt dann bei beiden noch ein etwas niedrigeres Geschoss oben drüber, ein erstes Obergeschoss, in dem sich dann die Schlafräume befinden. Und es ist eine parkähnliche Gartenanlage, die das Ganze umgibt. Das ist so ein Ensemble wirklich. Die Wegeverbindungen zwischen diesen beiden Villen sind heute auch gegeben. Früher stand da mal eine Mauer dazwischen. Da haben die beiden Familien sich dann doch etwas abgetrennt. Und Man sieht, dass Mies van der Rohe hier auf eine ganz interessante Weise neue Formen des Wohnens erprobt. Sie haben gerade schon gesagt, die Bauherren haben auch einiges verändert. Ganz durchgekommen ist er damit nicht, aber es gibt gigantische Fenster, die sind wirklich bis auf Raumhöhe gesteigert. Es gibt noch so einen ganz kleinen Sockel unten, der bleibt zwischen innen und außen dann. Es gibt weite Räume, die er aufspannt. Es gibt noble Materialien, Nussholzparkett und auch eine Nussholzeingangstür. Und man sieht, wie wirklich bis ins Detail, bis in Schiebetüren, bis in Einbauregale, die sich in dem Gebäude befinden, alles von einer Hand entworfen ist. Man muss ehrlicherweise sagen dazu, es waren nicht eine Hand, sondern zwei oder beziehungsweise vier. Mies van der Rohe hat nämlich ganz intensiv mit Lili Reich zusammengearbeitet, die nachher am Bauhaus die Ausbauwerkstatt geleitet hat.
Aber als die Häuser gebaut wurden bzw. dann fertig waren, da war Ludwig Mies van der Rohe noch nicht Bauhausdirektor. Das wurde er dann 1930 in Dessau. Welche Einflüsse sieht man denn da? Gibt es schon eine direkte Beziehung zum Bauhaus?
Ja, es ist diese Sorgfalt, mit der sich einzelnen Materialien, einzelnen Raumsituationen gewidmet wird, Durchblicke, auch die Gestaltung der Funktionsräume, wie sie untereinander miteinander verbunden werden, wie diese Möbel eingepasst werden, welche Materialien auch bei den Möbeln verwendet werden. Das alles sind Ideen, die Mies van der Rohe im Bauhaus entwickelt hat und die er mit dem Bauhaus entwickelt hat. Und das Interessante hier ist, dass es bei ihm wirklich markieren diese beiden Häuser den Wechsel sozusagen in das radikale neue Bauen hinein. Auch wenn die Bauherren das nicht so ganz mitgemacht haben, man sieht das, was er als Floating Space bezeichnet hat, dass wir keine einzelnen abgetrennten Räume mit Türen mehr haben, sondern die Räume ineinander übergehen. Das entwickelt er hier und versucht das auch im Wohnbau umzusetzen. Das ist ja dann in der Ikone Mies van der Rohe im Barcelona-Pavillon auf der Weltausstellung 1929 in Barcelona tatsächlich realisiert worden. Da konnte er das, weil das ein völlig zweckfreier Empfangsbau war. Da kam man einfach rein und ging da durch. Der ist ja auch wieder aufgebaut worden mit dieser großen, berühmten Wand aus Onyx-Marmor, die das Ganze teilt. Also da gibt es keine einzelnen Zimmer, sondern es gibt nur Räume, die um Wände herumstreichen. Das probiert er hier auch aus und er probiert auch aus, was er im Barcelona-Pavillon realisiert hat, wie die Verbindung von innen nach außen ist. Das ist ein hochmodernes Haus, das sieht man schon daran, dass es kein Walmdach hat oder so, wie die Häuser in der Umgebung.
Darüber haben sich die Nachbarn ja auch lustig gemacht.
Die haben gesagt, die hatten kein Geld mehr, um genau. Das zu Ende zu machen. Es hat aber auch elektrisch versenkbare Fenster. Diese gigantischen Fenster lassen sich elektrisch versenken, sodass innen und außen wirklich ineinander fließen. Die Bauherren hatten nicht ganz den Mut. Man sieht dann schon, hier ist in die eigentliche Flucht noch eine Wand gezogen worden und eine Tür reingebaut worden. Also sie haben mit Mies auch stark verhandelt.
Jetzt ist eine Neuerung zur Eröffnung oder ein schöner Nebeneffekt, dass man mit einer VR-Brille durch die Häuser durchgehen kann. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, es ist keine VR-Brille, sondern das ist dann speziell heißt es Augmented Reality. Also ich sehe tatsächlich das, was da ist. Es ist nicht abgeschirmt, sondern ich sehe die Räume und auf einen Schirm, der diese Brille bildet sozusagen, wird mir projiziert, was früher in den Räumen war. Und das ist für mich wirklich, ich bin sonst nicht so für diese technischen Spielereien, was hat wirklich gut funktioniert. Weil ich jetzt zum Beispiel in der Halle sehen kann, was Lili Reich und Mies van der Rohe vorgesehen hatten, nämlich Barcelona-Sessel, diese ganz leichten Stahlschwinger mit den hellen Lederpolstern
die typischen
und Glastische, genau, also ganz leicht alles. Und man kann dann eben sehen, wenn man die Position etwas verändert, was dann tatsächlich die Besitzer auch, also in dem Falle Hermann Lange, hat einbauen lassen, nämlich ganz normale Polstersessel und Holztische, also eher schwer. Und man sieht, Hermann Lange war damals wirklich unglaublich kunstinteressiert und auch auf der Höhe der Zeit, was der alles hatte. Ernst Ludwig Kirchner, Max Liebermann, Lehmbruck, das alles kann man in dieser virtuellen Brille sehen.
Also scheint sich zu lohnen. Jörg Biesler über die Architekturikonen Haus Esters und Haus Lange in Krefeld, die ab heute wieder geöffnet sind. Häuser wie diese beiden Villen sind Zeitzeugen, die, wenn man sie entsprechend behandelt, auch in 100, 200 Jahren noch etwas über die Zeit erzählen können, in der sie entstanden sind. Die Zeitzeugenschaft von Menschen ist flüchtiger, man muss sie aufschreiben, durch Interviews dokumentieren und einordnen. Ohne Zeitzeugen wäre das Monströse und Verbrecherische des Holocaust nicht fassbar. Aber es muss auch eine gesellschaftliche Bereitschaft geben, diese Berichte zu hören und zu lesen. In Belgien gab es diese Bereitschaft sehr lange nicht. Sie wurde auch von der Politik nicht erwünscht. In den Schulen wurde über die Grausamkeiten der Kolonialzeit nicht gesprochen und auch nicht über die Ausbeutung des zentralafrikanischen Landes oder darüber, dass die Hälfte der Bevölkerung in dieser Zeit umkam, obwohl es Zeitzeugen gab. Vor allem durch das Buch Kongo, eine Geschichte, begann ein langsames Umdenken in Belgien. Der belgische Schriftsteller und Historiker David van Reybroek schildert darin eindrücklich die Verbrechen der Belgier, die bis heute nachwirken. Ein Thema, das auch den Regisseur Milo Rau beschäftigt, der seit 2018 das Nationaltheater Gent leitet.
Der Kolonialismus endet ja nicht mit beispielsweise der Unabhängigkeit des Kongo 1959. Der Kongo ist quasi eine Freihandelszone. Das ist eine Sache, die beginnt mit der Berlin-Konferenz 1884-85 und verschärft sich eigentlich bis heute. Da wurde nie eine Industrie aufgebaut, da werden die Rohstoffe rausgeholt, so wie damals der Kautschuk.
Am Nationaltheater Gent hat nun Regisseur Luc Percival ein dreiteiliges Projekt zum Kongo entwickelt, dessen erster Teil sich mit der Kolonialzeit unter Belgiens König Leopold II. Beschäftigt. Black, The Sorrows of Belgium I, Kongo. Eberhard Spreng berichtet.
Vier schwarze und vier weiße Schauspielerinnen und Schauspieler wiegen sich auf der Vorderbühne und singen einen Gospelblues. Der Beginn von Luc Percivals Theaterabend über die Schrecken der belgischen Kolonialzeit beginnt also mit einem afroamerikanischen Klischee. Wir schreiben das Jahr 1890. Einer aus der Mitte dieser amerikanischen Südstaatengemeinde wird sich auf den Weg machen in den Kongo. Es ist der schwarze Priester und Missionar William Henry Shepherd, der Jahre später nach seiner Rückkehr in die westliche Welt mit seinen Berichten einen wesentlichen Beitrag zum Ende des weißen Terrorregimes im Kongo leistet. Der historische Shepherd wurde Zeuge ungeheurer Misshandlungen, Vergewaltigungen, Verstümmelungen und Morde durch das Kolonialregime des belgischen Königs Leopold II. 10 Millionen Menschen sind dem zum Opfer gefallen. Und nicht nur Percival fordert, dass Leopold II. In eine Reihe mit Massenmördern wie Hitler, Stalin oder Pol Pot zu stellen sei. Warum, so fragt sich der Regisseur mit der reichhaltigen Deutschland-Erfahrung, gibt es in Belgien keine Aufarbeitung der Gräuel und immer noch Statuen, die den brutalen Ausbeuter Leopold II. Als väterlichen Wohltäter inszenieren? Der Regisseur weiß, dass dem Thema mit Blauäugigkeit wohl nicht beizukommen ist, auch nicht mit blutigen Macheten und abgehackten Theaterhänden. Er inszeniert fernab vom pädagogischen Eifer eines aufklärerischen Dokumentartheaters ein Gruppenbild, das eher einer musikdramaturgischen Logik folgt als einer historischen Chronik. Afrika! Nach Momenten größter Erregung verfällt das Ensemble immer wieder in Stillstand, ja Ratlosigkeit. So als wollte dieses Theater immer auch seine Unzulänglichkeit beim Umgang mit dem ungeheuerlichen Thema kenntlich machen. Oder als wolle es den weißen Blick stören, indem es die Automatik der Abläufe durchbricht. Einmal turnt Peter Seynave mit weißem Kleidchen über die Bühne und führt seine Vision eines flämischen Dorfes inmitten des Kongo vor. Er zeigt, wo zu Ehren der ersten belgischen Königin die Avenue Louise verlaufen, wo der Kartoffelacker sein soll und wo das Tomatenbeet. Er ist hier allenfalls eine Karikatur des historischen Sam Lapsley, einem etwas schwächlichen Weißen. Dass dieser den schwarzen Shepherd zu begleiten habe, hatte die Presbyterian Church dem schwarzen Missionar dereinst zur Auflage gemacht. Vom Bühnenboden hängen vor dunklem Hintergrund zahllose Seile herab. In der Mitte steht ein großer Billardtisch, auf dem sich das Ensemble gelegentlich zu einem Gruppenbild versammelt. Menschen im Regen, Stillstand, der sehr lange andauert. Abstraktes Urwalddekor mit Resten westlicher Zivilisation. Hintergrund für demonstratives Spiel mit der Lächerlichkeit. Mit bitterem Zorn inszeniert Percival ein Kindergeflüster mit der Persiflage weißer Ideologie.
Il ne suffisait pas de brutaliser les hommes. Non.
Auf das Flüstern folgen Schreie, aus dem Schrei wird wieder Stille. Mit entfesseltem Furor treibt Theatermusiker Sam Geisel mit dem Schlagzeug das Geschehen an und lässt es mit der elegischen Gitarre wieder ermatten. Erst ganz am Ende des flämisch-, englisch- und französischsprachigen Abends mit Textzuflüssen aus diversen Federn ist die bittere Farce beendet. Nun spricht der schwarze Schauspieler Yanji Mutiri seinen Text über ein neues Denken in der abendländischen Gesellschaft.
L'identité plurielle, j'y crois.
Ich glaube, so sagt Yanji Mutiri, an die plurale Identität. Und ich glaube an die Universalität jedes Einzelnen. Denn das ist es ja, was ich jeden Tag in all den Augen von Menschen aller Hautfarben sehe. Dann singt Andy Duschime herzergreifend ihre Version von Blackbird, Vom konventionellen Klischee des Anfangs ist jetzt nichts mehr zu spüren. Das Publikum ist in Afrika angekommen, im puren, unverstellten Ausdruck des Schmerzes und dem rassenübergreifenden Konsens. Und doch, Percivals teils provozierender, teils versöhnungstrunkener, teils ratloser Abend scheint auch nicht so genau zu wissen, wie sein Theater helfen kann bei der Dekolonisierung der belgischen Gesellschaft.
Eberhard Spreng über den ersten Teil der Trilogie zum Kongo von Luc Perceval am Nationaltheater in Gent. Und Susanne Lurwig hat nun die Kulturmeldung und da gibt es viele Preise zum Thema Europa.
Ganz genau. Am Mittwoch bekommt erst einmal die russisch-amerikanische Schriftstellerin Mascha Gessen den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2019. Gessen zählt zu den wichtigsten Stimmen Russlands, wenn es um Themen wie Homosexualität und Menschenrechte geht. Bekannt wurde sie unter anderem mit Büchern über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Punkgruppe Pussy Riot. Seit 2013 lebt sie dauerhaft in den Vereinigten Staaten aus Angst vor politischer Verfolgung. Sie arbeitet auch für die New York Times und Vanity Fair. In Leipzig wird sie für ihr Buch »Die Zukunft ist Geschichte – Wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor« ausgezeichnet. Das Buch haben wir heute in unserer Sendung »Büchermarkt« vorgestellt. Während Mascha Gessen auf ihre Auszeichnung noch warten muss, hat die französische Historikerin Emmanuelle Loyer ihren Preis schon bekommen. Und zwar den von der Einhard-Stiftung für ihr Buch über den französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss. Die Malerin und Schriftstellerin Anita Albers lobte Loyers Buch mit den Worten: Loyer lasse in der Biografie eine ganze Epoche wieder aufleben. Die so Gelobte selbst sagte, sie habe nicht versucht, über das Tun und Lassen eines großen Mannes zu schreiben, sondern das Jahrhundert von Lévi-Strauss zu durchqueren. Die Einhard-Stiftung verleiht diesen Preis alle 2 Jahre für eine herausragende Biografie einer Persönlichkeit, und zwar einer, deren Werk in einer engen Beziehung zu Europa steht. Bob Dylans Gitarre kann Europa vermutlich nicht retten, aber für die gibt es auch einen Preis. Oder besser, für sie muss ein recht hoher Preis gezahlt werden. 165.000 Euro hat ein Sammler bei einer Versteigerung im texanischen Dallas geboten. Der heute 77-jährige Dylan benutzte die Fender Electric 12 String Gitarre unter anderem für Aufnahmen seines legendären Albums Blonde on Blonde. Wer der neue Besitzer dieses Instrumentes ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Dafür wurde erst jetzt bekannt, dass einer der bedeutendsten Grafikdesigner der DDR gestorben ist. Seinen Namen kannten nicht so viele, seine Werke kennt allerdings so gut wie jeder, der in der DDR gelebt hat. Denn Axel Bertram designte zahlreiche Bücher und Plakate, entwarf das Layout der legendären Modezeitschrift Sibylle sowie das der Wochenpost. Außerdem entwarf er Gedenkmünzen, Briefmarken und als Schriftgestalter entwickelte er die spezielle Fernsehschrift wie Detour. Bertram galt als jemand, der sich als Diener des Lesers und Nutzers und Betrachters verstand und keinen Wert auf unverwechselbare Handschrift legte. Axel Bertram ist gestern im Alter von 82 Jahren gestorben.
Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen. In Frankreich protestieren und randalieren die Gelbwesten. Präsident Macron fährt Ski. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit meiner Kollegin Petra Enzminger. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.